hineinnehmen in einen Kreislauf des Segens, in eine Bewegung des Segens. Und ich habe euch dazu einen Spendenbrief mitgebracht. Ups, magst du denken, Spendenbriefe mag ich gar nicht. Also vielleicht gehörst du zu denen, die die lieben, aber vielleicht nerven sie dich auch. Denn ein Spendenbrief will dich ja zu etwas bewegen, nämlich eine Spende zu geben, ein Spender zu werden. Und ich will heute den größten Spender unserer Gemeinde öffentlich bekannt machen. Er oder sie ist ein Großspender, großzügig, freigebig, selbstlos. An diese Person kommt niemand beim Geben heran. Diese Person kann niemand überbieten beim Geben. Es gibt eine Person unter uns, die so reichlich gibt, dass sie sich selbst verschenkt und trotzdem die Fülle hat. Am Ende des Spendenbriefes, den ursprünglich Paulus an die Korinther geschrieben hat, den ich gleich vorlese, steht, wer das ist. Da steht nämlich, Dank sei Gott für seine unbeschreiblich große Gabe. Der größte Spender aller Zeiten ist Gott selber. Seine Gabe, die größte Gabe ist Jesus Christus, der sein Leben verschenkt hat. Jesus Christus, der auf der Welt verschwenderisch sich Menschen zugewandt hat. Und zwar ganz unterschiedlichen Menschen, Armen und Reichen, Kranken und Gesunden, Ausgegrenzten und Etablierten, Kranken am Körper und Kranken am Stolz, an hohe Menschen und tiefe Menschen hat er sich gewandt. Und dann hat er sich hingegeben bis zum Tod am Kreuz. Und sein Opfertod am Kreuz ist das größte Geschenk Gottes aller Zeiten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also wer den Gott der Bibel kennenlernt, der lernt jemanden kennen, der reichlich gibt, der verschwenderisch ist mit dem, was er hat. Der lernt jemanden kennen, der gerne andere segnet. Wir reden von einem Gott, der gerne segnet. Und das ist der tiefe Grund, das ist meine Motivation, heute darüber zu sprechen. Und diese Bewegung des Segens nimmt also immer ihren Ursprung bei Gott. Und der Anlass für Paulus, einen Spendenbrief zu formulieren, ja, der hatte einen Anlass. Es war sein Wunsch, dass die Christen im Nahen Osten eine Geldsammlung für die Muttergemeinde in Jerusalem sich daran beteiligen. Aber das war nur sein Anlass. Der Grund war viel tiefer. Er hatte eine apostolische Motivation und die stammte von Jesus. Denn Jesus selber hat zu Lebzeiten sehr viel über das Geben gesprochen, in seinen Lehrgesprächen und Predigten immer wieder über den Umgang mit Geld und Besitz und anderen Ressourcen, anderen Gaben, die ein Mensch anvertraut bekommen hat. Und zwar hat Jesus darüber gesprochen, ohne den Anlass einer Kollekte, ohne den Anlass eines bestimmten Spendenprojekts, ohne eine akute Not, sondern immer wieder in Gleichnissen, 16 von 38 Gleichnissen, hat Jesus den Umgang mit Geld und Ressourcen thematisiert. Man könnte sagen, es ist ein Lieblingsthema von Jesus. Also wenn wir uns an Jesus orientieren, dann kommen wir an dem Thema nicht vorbei. Und öffnen wir jetzt also diesen Brief, diesen Spendenbrief von Paulus über den Kreislauf des Segens. Und ich lese uns den Predigttext aus 2. Korinther 9, Abvers 6. Das sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift. Er verteilt Spenden unter den Armen. Seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Denn die Ausübung dieses Dienstes lindert nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen leiden. Sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Und weil ihr euch in diesem Dienst so bewährt habt, werden sie Gott loben. Denn daran sehen sie, dass ihr euch gehorsam zu der guten Nachricht von Christus bekennt. Und an eurer Freigebigkeit merken sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun. Denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maß seine Gnade geschenkt hat. Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Wenn wir als Gemeinde einen solchen Brief bekommen würden, was würde uns daran ärgern? Ah, vielleicht, dass wir unter den Verdacht gestellt werden, geizig zu sein und nur spärlich zu geben. Vielleicht, dass hier angesprochen wird, dass man auch freudlos sein kann und zähneknirschend beim Geben. Oder dass wir den Eindruck haben, haben wir überhaupt genug, um geben zu können? Oder dass hier sogar von Gehorsam gegenüber der guten Nachricht die Rede ist und von Selbstlosigkeit. Überhaupt, dass jemand die Frechheit besitzt, vom Segen des Gebens zu sprechen, nicht vom Segen des Empfangs. Doch wenn du persönlich so einen Brief erhalten würdest, was würde dich daran freuen? Vielleicht, dass es dir selbst und deine Herzensentscheidung überlassen ist, wie viel du gibst und auch was. Vielleicht, dass dir versprochen wird, dass Geben gute Laune macht. Und dass darüber geschwärmt wird, dass Gott dich versorgt, und zwar so versorgt, dass du Mittel zur Verfügung hast, um auch anderen etwas abzugeben. Und dass du nicht aus eigener Quelle schöpfen musst, sondern aus Gottes Überfluss. Also mich freut an diesem Briefabschnitt, wie oft, wie klar von Gott die Rede ist, was Gott tut, bevor ich irgendwie aufgefordert werde, auch etwas zu geben, zu tun, zur Verfügung zu stellen. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Brille, um diesen Brief zu lesen, überhaupt um über das Geben zu reden, über den Kreislauf des Segens, weil es ein Kreislauf ist, weil Gott derjenige ist, der anfängt mit dem Geben, bevor man irgendetwas weiterleitet. Und beim Geben ist nicht nur Materielles gemeint, es ist auch Zeit gemeint, die ich gebe, körperliche Kraft, die investiert wird, Aufmerksamkeit, Zuwendung oder Einsatzfreude, Einsatzbereitschaft. Wie wird uns denn als Christen ein christlicher Lebensstil ermöglicht, der andere segnet? Und ich glaube, er ist möglich, weil Gott reichlich gibt. Paulus benutzt ja hier das Bild der Landwirtschaft. Gott gibt das Saatgut und schenkt das Brot zur Speise. Also das heißt ja erstmal, Gott will dein Versorger sein, der durch die Gaben der Schöpfung erstmal die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass man versorgt ist an Leib und Seele. Gott gibt das Saatgut. Ich kann aus der Saat ein Brot machen, ich kann das Saatgut aber auch wieder investieren, damit es wieder wächst. Samen, die wir einsetzen können, die du auf dem Lebensacker zerstreuen kannst und die Frucht bringen. Es ist Gott, der hier Wachstum schenkt, Wachstum und Gedeihen auf verschiedenen Feldern im Leben. Und da entsteht Frucht, Frucht, die genossen werden kann und die wieder zu neuen Samen führt, die man wieder ausstrahlen kann. Dann entsteht dieser Kreislauf des Segens und Gebens. Und deshalb drückt Paulus das einerseits negativ aus: Wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Das ist eine alte Bauernweisheit. Wenn du geizig bist mit deinem Engagement, mit deinem Einsatz, mit deiner Saat, dann kannst du nicht erwarten, dass daraus reiche Frucht wächst. Menschen, die unglaublich viel Menschen einladen und kontakten und fragen, wie es ihnen geht, sind meistens Menschen, die auch gefragt werden, wie es ihnen geht. Und Menschen, die sich zurückziehen und sagen, keiner fragt mich, wie es mir geht, erleben immer mehr, dass keiner fragt, wie es ihr geht, weil sie selber nicht fragen, wie es anderen geht. Ganz einfach und doch schwer manchmal. Denn positiv steht ja, wenn du reichlich gibst, entsteht reiche Frucht. Hier steht noch mehr, wenn du im Segen gibst. Das ist eine besondere Formulierung. Du gibst nicht aus dem, was du hast und presst wie so aus einer Zitrone noch das Letzte raus, sondern hier steht, wenn du im Segen gibst. Das heißt, wenn du aus dem gibst, was du empfangen hast. Aus dem Segen entsteht Segen. Man kann auch übersetzen, wer aufgrund von Segensgaben sät, wird aufgrund von Segensgaben ernten. Segen, das ist hier die Kraft zum Wachstum, die göttliche Hilfe, die Fülle, das Vermögen, das Gott dir schenkt und auch das in einer Gemeinde steckt. Aus unserem Segen streuen wir Segensgaben aus. Deshalb schreibt Paulus, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb oder wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Aber da warten ja gleich wieder Missverständnisse bei dem Satz. Ich weiß noch, früher stand er auf Spendentüten, dass man noch mit Tüten gespendet hat, manchmal auch heute noch. Aber da sind zwei Missverständnisse in diesem Satz. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das erste Missverständnis, dieser Satz soll dich eigentlich subtil unter Druck setzen oder ziemlich offensichtlich. Er soll dich sozial erpressen. Nun sei aber fröhlich beim Geben. Und merkst du, wie missbräuchlich dieses Verständnis dieses Satzes ist? Freude kommt ja von innen. Freude ist eine Haltung und eine Emotion. Freude ist Motivation. Freude ist ja schon ein innerer Segen. Wenn ich aus Freude an Gott gerne etwas gebe, wenn ich aus Freude und Dankbarkeit für etwas, was ich empfangen habe, was ich als Segen deute, gebe, dann macht es mir Freude, meine Zeit zu investieren, meine Kraft einzusetzen, meine Ideen beizutragen, meine Einsatzfreude. So wird mein Geben ein Ausdruck von Liebe zu Gott. Deshalb, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, das ist auch ein Kreislauf. Weil Gott mich liebt, freue ich mich und habe Einsatzfreude und das freut wiederum Gott. Und so entsteht ein Kreislauf der Liebe. Es ist nicht als Belohnung gemeint, denn das ist das zweite Missverständnis dieses Satzes. Dieser Satz sagt nicht, Geben ist ein Geschäft mit Gott. Nein, Geben ist kein Geschäft mit Gott. Segen ist kein Belohnungsmodell. Das ist kein Geschäftsmodell. Also wer gibt, weil er dafür was kriegen will, der gibt nicht im Segen. Und wir alle kennen das ja. Glaube ich, egal wo wir geben etwas oder unsere Zeit und dann entwickeln wir die Erwartung, ja, dafür möchte ich auch Anerkennung bekommen, dafür möchte ich auch Aufmerksamkeit bekommen, dafür möchte ich auch Lob bekommen, dafür möchte ich Ehre bekommen, dafür möchte ich doch wenigstens einen Dank bekommen. Und wir merken beim Geben, auf einmal geht es darum, was wir dafür kriegen. Und unzufriedene Spender, egal was sie geben, beschweren sich, dass sie gar nicht besonders behandelt werden, dass sie gar nicht besonders bedankt werden, dass sie gar nicht besonders geehrt werden. Es gibt Kulturen, in denen geschieht das. Als ich in Brasilien war, da wurden die Spendenlisten öffentlich im Foyer ausgehängt. Kann man machen. Wer ist da auf Top 1, 2, 3 und wer ist ein bisschen tiefer? Da wird doch endlich der Einsatz wertgeschätzt. Oder der Mitarbeiter des Monats wird gekürt. Ja, wir reden von Wertschätzung und uns ist Wertschätzung wichtig und wir haben in unserer Gemeinde eine Kultur von Dank, dass wir auch mal jemanden bei besonderem Einsatz oder wenn eine Mitarbeit anfängt oder endet, einen Dank, aber der Dank ist letztlich immer nur ein Symbol. Und er ist nicht Belohnung, er ist nicht ein Geschäft. Das darf er nicht werden. Doch Paulus lenkt die Gedanken nämlich in eine andere Richtung. Er fragt hier mal andersrum, er sagt, frag dich mal nicht, was du kriegst für dein Geben, sondern frag mal, was dein Geben bewirkt, was dein Einsatz für Auswirkungen hat, als Freude. Und dann nennt er drei Dinge in seinem Brief, nämlich drei Auswirkungen. Welche Wirkung hat es, wenn du fröhlich gibst und Einsatzfreude zeigst? Welche Wirkung hat es, wenn wir das als Gemeinde tun? Paulus nennt drei Auswirkungen: Gerechtigkeit, Dankbarkeit und Gemeinschaft. Und das möchte ich noch kurz entfalten. Eine Wirkung erwähnt Paulus hier so im Nebensatz. Er sagt, es gleicht den Mangel der Heiligen aus oder lindert den Mangel, an dem die Heiligen leiden. Ja, gemeint war tatsächlich bei den Korinthern ein Mangel an Ressourcen der Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde, die in Not geraten waren und die Spenden leisteten konkret Hilfe in dieser Not. Und das ist auch die erste Bestimmung der Aufforderung an die Korinther, reichlich zu geben, um Not zu lindern, um damit Gerechtigkeit zu schaffen. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff, kein Normenbegriff. Gerechtigkeit, jeder bekommt das, was er nötig hat. Es braucht einen Ausgleich hier. Gerechtigkeit ist für die Bibel eine Beziehungsgröße. Was könnte dem anderen gut tun? Es ist keine Zahl. Und für Paulus ist das eine ganz wichtige Bestimmung des Kreislaufs des Segens. Unser Segen segnet andere, wenn wir ihn weitergeben und ihn nicht für uns behalten und aufbrauchen, sondern wenn wir geben, vermehrt das Gerechtigkeit. Der Segen Gottes wird für einem Saatgut des Segens und dadurch wächst Frucht der Gerechtigkeit. Und das kann ein Missionar der Europäisch-Baptistischen Mission in Lateinamerika sein, den wir Mitte Mai kennenlernen und der hier im Gottesdienst sein wird. Das kann die Ukraine-Hilfe sein, der FEG Kassel-Wilhelmshöhe mit Bruder Mittelbach, wo wir Sachspenden geben. Das kann aber auch hier im Kirchcafé sein, wenn ich meine Zeit investiere, dass andere erleben, dass sie nach dem Gottesdienst unentgeltlich einfach bedient werden und etwas bekommen. Und die ganze soziale Hierarchie, kann ich mir das leisten, wegfällt. Gerechtigkeit wird vermehrt. Die zweite Wirkung, die Paulus hier anspricht, welche Wirkung hat ein reichlich gebender, ein sehender Lebensspiel? Interessant, er bewirkt, dass Gott über alle Maßen gedankt wird. Für alle Spendenorganisationen ist immer die Frage, wie danken wir unseren Spendern? Und da werden die Organisationen sehr erfinderisch. Also die schenken einem dann Geschenke, weil man geschenkt hat. Ist ja eigentlich absurd, aber so ist es. Ne? Man kriegt Dankesbriefe, man macht richtig immer mehr Gedanken. Wie fühlt der Spender sich wohl? Weil Paulus sieht das ganz anders. Darum geht es gar nicht, dass dir als Spender, mir als Spender gedankt wird, sondern dass Gott gedankt wird. Schaut euch mal diese beiden Fotos an, der Unterschied zwischen Reich und Arm in einer Art Karikatur, Bild Nummer 1. Auf dem Bild fotografieren die reichen weißen Kinder vor dem Essen ihre Speisen mit dem Smartphone. Und auf dem zweiten Bild, da sitzen arme Kinder und falten ihre Hände zum Gebet für eine Schüssel Reis. Klar, klischeehaft, Stereotyp. Aber ich dachte ja, welche Wirkung hat ein segnender Lebensstil? Bewirkt er, dass Gott gedankt wird? Ein Pastorenkollege schreibt im Internet, das Großartige, wenn man in der finanziellen Versorgung abhängig von Gott ist, dass man auch Versorgung erlebt und plötzlich ein Blanko-Briefumschlag im Briefkasten hat mit einem Geldgeschenk. Hashtag Danke Gott. Er wusste gar nicht, wem er danken kann, außer Gott. Und jemand anders schrieb darunter, vielleicht sollte ich auch mal Gott konkret um Geld bitten, wenn ich es brauche. Ein anderer Kollege schreibt, wenn wir Menschen helfen, mit ihnen teilen, dann bewegt sie das. Es bewegt sie innerlich. Das kennen wir alle. Als uns jemand in einer schwierigen Notlage geholfen hat, als jemand mit uns geteilt hat, da hat uns das im Herzen zutiefst berührt. Und wahrscheinlich hat es die meisten von uns, wenn nicht alle, dazu gebracht, Gott für diese Hilfe zu danken. Wir haben den Menschen gedankt, wir haben sie gesegnet für ihre Hilfe und wir haben Gott gedankt, ihn gepriesen, weil wir dahinter Gottes gute Gaben, weil wir dahinter seine Hilfe entdeckt haben, seine Liebe. In mein Leben hat sich das auch tief eingeprägt, als wir in der Phase mit 3 Kleinkindern waren und meine Frau Antje akut krank wurde und wir auf einmal erlebt haben, meine Frau im Krankenhaus, ich mit 3 Kindern, berufstätig, dass auf einmal Leute aus der Gemeinde einfach da waren, 24/7. Dass Leute gekocht haben, geholfen haben, dass sie ihre Zeit geschenkt haben, dass sie nicht gefragt haben, was bringt ihnen das, sondern sie waren da. Und wir haben dann Gott gedankt für seine Hilfe, für sein Bodenpersonal. Also diese Wirkung des Gebens, des Lebensspiels, andere zu segnen, ist, dass dann Gott gesegnet wird. Es kann daraus Dankbarkeit an Gott vermehrt werden. Paulus nennt noch eine dritte Wirkung. Es weckt die Sehnsucht nach christlicher Gemeinschaft. Und nach, ja, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Paulus schreibt das in seinem Brief ja so. Und an eurer Freigebigkeit merken sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun. Denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maß seine Gnade geschenkt hat. Das Geheimnis des Segens und des Gebens ist nämlich nicht, dass immer noch ein Gefälle bleibt. Hier ist der Reiche, da ist der Bedürftige und der gibt jetzt dem anderen und der muss ihm immer dankbar bleiben. Sondern es entsteht ja hier Gemeinschaft, das heißt ein Kreislauf auf, ja, wir sagen ja auf Augenhöhe, ein Miteinander von Dank an Gott, von voneinander wissen, von füreinander beten, von vergelt es Gott. Wer Menschen erlebt, die aus dem Segen, den sie bekommen, heraus leben und ihr Leben teilen, wird fasziniert, dass eine Gemeinschaft des Segens entsteht. Und dass der Segensspender und Empfänger auf einmal zu einer Gemeinschaft werden und dahinter den loben, dem wir alle Gaben verdanken. Und als Gemeinde, wir sind so eine gesegnete Gemeinde. Paulus würde auch uns schreiben können, was er in seinem Brief ein Kapitel vorher, in 2. Korinther 8, Vers 7 schreibt. Da schreibt er, ihr seid doch über eure Maßen reich, in jeder Beziehung reich an Glauben. Begabung zur Rede, reich an Erkenntnis, reich an jeglichem Bemühen und an der Liebe, die wir in euch bewirkt haben. So beteiligt euch doch an diesem Werk der Gnade, er meint noch die Kollektensammlung, in reichem Maß. Also, wir sind eine beschenkte Gemeinde von Gott. Und wenn du noch Gelegenheiten suchst, dich zu beteiligen, da gibt es in der Gemeinde und in der Gesellschaft ganz viele Möglichkeiten, reichlich Möglichkeiten. Beim Spenden von Geld, beim Engagement für Menschen, beim Besuchen von Einsamen, beim Besuchen von Kranken in der Klinik, beim Spielen mit Kindern im Technikteam, im Kaffeeteam, bei der Tafel in Kassel, wie Angelika es tut, oder beim Wesertortreff, wie Silvia es tut und Oliver und so weiter und so fort. Es gibt viele Gelegenheiten. Allein in unserer einen Gemeinde gibt es 11 Dienstbereiche und 52 Aufgabenbereiche, die hängen im Foyer. Und alles lebt davon, dass Leute reichlich geben. Und Paulus sagt, jeder gebe das, was er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er sagt, das ist eine Herzenssache. Eine Frage nach deiner inneren Freude, ohne Knurren, ohne Murren, auch ohne schlechtes Gewissen. Freiwillig, wir sind eine Freiwilligkeitskirche, freigiebig, weil du entdeckst, dass du alles Saatgut und alles Brot, das du weitergeben kannst, von Gott geschenkt bekommen hast. Wie beim Karneval, deshalb dieses Bild vom Karneval, ich finde das herrlich. Ich bin nicht so ein Karnevalist, aber diese Umzüge. Und wenn ich dann sehe, wie die Leute so mit vollen Händen, wow, alles rausschmeißen, was sie dann vorher gespendet bekommen haben oder als Organisation selber spenden. Einfach mal raus, weil es Freude macht. Ja. Und Paulus sagt konkret, was vermehrst du denn, wenn du andere segnest mit deiner Einsatzfreude und mit deiner Spende? Du vermehrst Gerechtigkeit, du schaffst einen Ausgleich vor Ort und ganz woanders auf der Welt. Du vermehrst das Lob Gottes und Dankbarkeit an Gott. Und manchmal weißt du das vielleicht gar nicht, dass jemand dann Gott dankt für das, was du getan hast, geschrieben hast, gesagt hast. Du vermehrst die Verbindung untereinander, du vermehrst die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Du bist dann ein Teil des Kreislaufs des Segens. Von Gott zu dir, von dir zu anderen und wieder zurück an dich. Und ich möchte zum Schluss so einen Text lesen, in dem der gerechte Hiob seine Erfahrung mit Hilfsbedürftigen und Armen als Segenserfahrung formuliert. Und im Hiob-Buch wird das so geschrieben. Ich sprang Armen bei, die um Hilfe riefen, und Waisen, für die niemand sorgte. Hilflose segneten mich für mein Tun. Witwen schlossen mich in ihr Herz. Gerechtigkeit trug ich wie ein Kleid am Leib. Mit meinen Augen führte ich die Blinden und mit meinen Füßen diente ich den Lahmen. Wie ein Vater sorgte ich für die, die Hilfe brauchten. Der Gerechte, der hilft hier Hilflosen, Rechtlosen, Angewiesenen, aber er wird dadurch ein Gesegneter. Merkt ihr, wer hier segnet? Hier segnet vordergründig der, der Hilfe braucht. Ja, aber das ist der Gesegnete, der Hiob, der sagt, Mensch, den Segen, den Hiob anderen spendet, der kommt auf ihn zurück. Nicht als Belohnung, nicht als Geschäftsmodell, als Beziehungsgeschehen, als Kreislauf des Segens. Und so segne Gott unsere Gemeinde und alle Gemeinden. So segne Gott jeden Einzelnen von uns. Schenke weiterhin ganz frisch Freigebigkeit und Einsatzfreude, ein Segen, der bewegt. Das geschieht auch übrigens im politischen Raum. Alle Menschen, die hier ehrenamtlich sich zur Kommunalwahl aufgestellt haben, sind auch vom Ansatz her Kreislauf des Segens. Sie investieren ihre ehrenamtliche Zeit, um für das Gemeinwohl es besser zu machen. Und das auch im Raum der Kirche und im Miteinander. Freigebigkeit und Einsatzfreude, ein Segen, der bewegt. Dank sei Gott für seine unaussprechliche Gabe. Amen.